Also ich bin überhaupt kein Fan davon, anders als man es jetzt von mir erwarten würde, ja, zu sagen, mach dein Studium, geh nebenbei arbeiten, ja, arbeite so viel, wie es irgendwie geht, spar so viel, wie es irgendwie geht. Das ist nicht die Lebensphase. Also ja, liebe Leute, klar, irgendwie jobben und so weiter ist, glaube ich, cool, ja, auch immer ein bisschen was fürs Leben zu lernen. Ich finde es auch immer sehr, ja, sehr lebensbereichernd, auch mal irgendwie gekellnert zu haben oder mal irgendwie an der Kasse gesessen zu haben, dass man mal sieht, wie das Leben so funktioniert. Also es ist auch einfach Lebenserfahrung, die einen weiter schulen. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass gerade diese Jahre dafür da sind, sich auszuprobieren, zu reisen, finanzielle Fehlentscheidungen auch mal zu treffen. Also eine gute Zeit zu haben und gute Erfahrungen sich zu gönnen. Salut, ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ein bisschen etwas Besonderes für mich ist, denn es ist ein Flashback in meine Studienzeit. Die FH Münster, an der ich studiert habe, habe ich meinen Master gemacht, hat mich um ein Interview gebeten. Die wollen nämlich ein Alumni-Porträt von mir machen. Und für euch habe ich das natürlich alles aufgezeichnet, wie immer. Wir haben darüber gesprochen, was ich im Studium anders gemacht hätte mit dem Wissen von heute. Spoiler, nicht mehr zu sparen, ehrlicherweise. Warum ich Studentinnen und jungen Leuten rate, nicht sonderlich viel zu sparen. Welches Problem ich angehen würde, wenn ich einen Zauberstab hätte oder wie ich das Problem, ich sage es mal, Finanzen übergeordnet vielleicht lösen würde. Und vielleicht auch ganz spannend für euch, ich glaube, darüber habe ich so noch nie gesprochen. Was wollte ich eigentlich als Jugendliche werden? Ich frage mich gerade, ob es eine überraschende Antwort ist oder nicht so sehr für einige von euch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser besonderen Folge, mit einem Flashback in meine Studienzeit. Und ganz liebe Grüße an die FH Münster. Viel Spaß euch. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass es endlich geklappt hat. Und ja, möchtest du direkt losschießen mit der ersten Frage?
Sehr gerne. So, heute bist du ja wirklich erfolgreiche Unternehmerin, Finanzexpertin, hast ein 25-köpfiges Team hinter dir. Was waren denn so Herausforderungen auf dem Weg dorthin und wie hast du sie gemeistert?
Oh, irgendwie viele Herausforderungen. Ich würde mal anfangen. Ich glaube, es ist ja immer eine Herausforderung, wenn man so Pionierin ist, ne? Also ich war ja sozusagen die erste, ja, es gab also verschiedene Finanzblogger damals, da war ich auch so ein bisschen in der Community dann drin und es gab auch so ein, zwei, die damals versucht hatten, das so ein bisschen mehr auf Frauen auch zu fokussieren, aber die haben das dann mal ein bisschen gemacht und dann mal wieder nicht und so, ne? Weil die natürlich auch alle andere Jobs hatten und andere Themen in ihrem Leben. Und ich glaube überhaupt, ein Thema anzufangen, wo man sich eigentlich so sehr wenig abgucken kann. Ne? Also es gibt natürlich jetzt, gibt es halt viele, die es anbieten. Und ist ja auch alles fair enough. Ne? Also einer macht den Markt halt auf und anderen kommen halt nach. Das ist ja auch super. Nur konnten die sich dann sehr viel schon von mir abgucken, ne? So von dem Content und was funktioniert und was nicht funktioniert und so. Und bei uns waren das ja natürlich viele Tests und Experimente und ja, machen wir mal nach gut dünken. So, ja, so, Social Media Management, ja, keine Ahnung, wie das geht. Machen wir halt einfach immer mit. Also das war, glaube ich, eine große Herausforderung, sich da so reinzufuchsen und auszuprobieren und wieder anders zu machen. Und man muss ja auch sagen, du hast gerade schon erwähnt, mittlerweile sind wir ein 25-köpfiges Team. Am Anfang war ich alleine und zwar komplett alleine. So, ne? Ich habe das E-Book alleine geschrieben, ich habe den Blog alleine aufgesetzt, ich habe die Technik alleine gemacht, ich habe den Newsletter alleine geschrieben, ich habe die Instagram-Posts alleine gemacht, ich habe Kunden-E-Mails alleine beantwortet, ich habe den Online-Kurs alleine gemacht, ich habe den geschnitten, ich habe Audio gemacht, ich habe die Beleuchtung gemacht. Also alles
komplett alleine. Oh Gott, hast du auch geschlafen irgendwann zwischendurch?
Wenig. Also, das ja alles noch neben WG-Suche, ne? Muss man auch noch sagen. Also ich habe quasi von 9 bis, sagen wir mal, 17, 18 Uhr bei WG-Suche gearbeitet und dann halt den Rest.
Absolute den Rest Powerfrau.
Halt, an Madame Moneypenny. Kann man, glaube ich, eine Zeit lang machen. Dafür muss man aber ein Thema haben, was einen, glaube ich, auch einfach richtig catcht, wo man dann auch richtig so drin ist. Das Glück hatte ich, da so ein Thema gefunden zu haben. Und natürlich schwimmt man dann auch so ein bisschen auf der Erfolgswelle, wenn es dann gut läuft. Ne? Wenn man sieht, okay, die Zahlen steigen und Google Analytics ist, ja, heute waren 20 Leute auf meinem Blog drauf. So, ja, das ist ja schon komplett die Welt. Also ja, ich würde sagen, am Anfang waren das so die beiden größten Herausforderungen. Also erstens etwas zu machen, was uns noch niemand vorher gemacht hat, ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Also da ja, First Mover zu sein, hat Vorteile, hat auch Nachteile. Und zweitens, das so alles so komplett alleine zu machen. Dann die dritte große Herausforderung war dann aber auch den Schritt zu gehen, also erstmal die Entscheidung zu treffen, weil irgendwann wurde es einfach zu viel. So, ja. Ich habe auch die Facebook-Gruppe moderiert. Also ich habe ja komplett alles gemacht. Und ich glaube, dabei, ja, damals habe ich, glaube ich, auch noch meine Steuern alle. Also es ist ja so ein ganzer Rattenschwanz, ne? Man sieht ja immer nur das so, was dann, was man halt so dann so sieht, aber die ganze Arbeit im Hintergrund, was man ja nicht sieht, mit dem ganzen Kleinkram und Bürosuche und ach, tausend Sachen. Und irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen und habe gedacht, okay, also entweder ich lasse es jetzt so in Anführungsstrichen klein, wie es ist, dann kann ich das noch handeln, aber auch nicht mehr. Oder es soll es groß werden, aber dann kann ich das nicht alleine machen. So, das war eigentlich eine Entscheidung, die ich auch sehr bewusst getroffen habe. Ich überlegt habe, okay, was heißt jetzt das eine und was heißt jetzt das andere? Und habe dann aber für mich entschieden, okay, diese Mission, dieses Projekt muss größer sein als ich als Einzelperson, als das, was ich als einzelnes Individuum leisten kann mit meiner Zeit und Energie. Und habe dann beschlossen, okay, dann versuche ich jetzt ein Team aufzubauen. Hat überhaupt nicht geklappt. Auch da wieder, ja, ich weiß doch nicht, wie man Leute einstellt. Also, noch nie gemacht. Wo soll ich da so, how? Leute eingestellt, die waren nach einem halben Jahr alle wieder weg. Entweder selber gegangen oder ich habe gesagt, so, sorry, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann im zweiten Anlauf hat es dann schon besser funktioniert, als ich nochmal mehr Erfahrungen gesammelt habe und so. Aber so dieses, ja, dieses Auf und Ab, ne, dieses Mal läuft es, dann läuft es mal wieder überhaupt nicht. Und ich habe ja lange Fußball gespielt und da gab es so einen Spruch, hast du Scheiße am Fuß, ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. So, da kannst du auch vorm leeren Tor stehen und du schießt vorbei. Das ist dann halt manchmal einfach so. Also ich glaube, ja, diese Herausforderung, die du ansprichst, so zu nehmen, wie sie kommen, ist, glaube ich, so die größte Herausforderung an sich. Und mittlerweile bin ich da, ich mache das jetzt seit fast 10 Jahren oder seit über 10 Jahren jetzt im unternehmerischen Umfeld. Hat aber lange gedauert, dass ich das so akzeptiere, ne? Dass ich so wirklich so auf das Jahr gucke und sage, ja, ist schön, ich kann jetzt dieses Jahr planen, wie ich mir das vorstelle. So. Aber gleichzeitig auch zu wissen, es kommt einfach anders. Und mittlerweile habe ich ganz gut gelernt, es zu akzeptieren. Also früher war ich immer noch so, wir haben den Kopf durch die Wand, aber es muss jetzt irgendwie gehen und so habe ich mir das vorgestellt. Mittlerweile bin ich so, ja, so ist es jetzt. Was können wir jetzt daraus machen? Also fährt mich nicht irgendwie, ja, genau. Also irgendwann lernt man, glaube ich, einfach mitzuschwimmen und zu akzeptieren, was im Kontrollbereich ist und was halt nicht. Und man kann auch nicht, ich mache gerne Pläne, so, und ja, mir fällt es dann schwer, genau, ich sag mal, zu akzeptieren, wenn Dinge sozusagen anders kommen. Aber ja, wie gesagt, das habe ich dann gelernt. Es nützt ja nichts. Es kostet so viel Energie. Und auch von vornherein schon zu wissen, dass es halt einfach nicht so kommt, meistens nicht so kommt, wie man es plant. Genau, ja. Und dann aber auch sozusagen, ja, den Mut zu haben, ist halt auch trotzdem weiterzumachen. Ne? So rückblickend denke ich so, boah, es gab so viele Situationen, sei es, wo mir alles mal Kopf gewachsen ist mit Privat und Business, sei es, wo irgendwie, keine Ahnung, ein komplettes Team irgendwie zusammengefallen ist, weil man da Moneypenny, wo ich echt hätte sagen können, weißt du was, oh nee, ich tue mir das nicht mehr. Ich kann mich auch irgendwie anstellen lassen, ja, in einer guten Führungsposition, bringe auch meinen 6-stelligen Betrag nach Hause, ein bisschen, ich mach schön Elternzeit und so, ich mach ein bisschen easy living. Aber das ist dann irgendwie anscheinend auch nicht mein Ding. Also, ja, that's what you signed up for. Also, genau, wurschle ich mich da durch.
Hut ab, aber ich sag mal, es hat ja trotzdem super funktioniert. Also, wenn du sagst, Social Media, ne, du hast bis von null gestartet, heute folgen dir irgendwie Millionen von Menschen und vertrauen dir und Frauen sind total dankbar für deine Arbeit. Also, hat ja auch super geklappt. Vielleicht war es nicht immer easy und nicht immer geradlinig, aber ich sag mal,
die Mission, Zukunft nicht sein, aber das gehört halt mit dazu. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Illusion, die man vielleicht hat, so wenn man ein Unternehmen startet oder eine Selbstständigkeit startet. Man guckt so bei Instagram, ja, sieht die Champagnerkorken knallen und alle stehen vor ihrem Privatjet, der ihnen nicht gehört. So. und ja, man denkt vielleicht so, also war jetzt gar nicht bei mir so, ne? Also bei mir hat's, ich dachte jetzt nicht, geil, da baust du irgendwie ein Riesenunternehmen auf, sondern es war so, ja, ich mache jetzt wahrscheinlich mal mit so einem Blog und guck mal, wie es geht, ja. Und dann kam auf einmal dieses Buch, was sicherlich auch eine Kehrtwende war, wo ich immer dachte, okay, krass, ja, puh, jetzt soll ich in irgendwelchen Talkshows irgendwie rumsitzen und Sachen erzählen. Ja, und so kam dann wirklich eins zum anderen. Also man muss wirklich sagen, ich glaube, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also das Gleiche heute nochmal zu machen, wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel schwieriger.
Gibt's denn irgendeinen besonderen Moment, der so hängen geblieben ist von der Zeit von uns an der FH?
Abgesehen von den Partys im Bullenkorb. Also ich muss sagen, ich habe auch immer noch Kontakt zu, ich sehe das immer, so Studium und so weiter, sehe ich eigentlich immer so zweigeteilt. Ne? Also das eine sind die Inhalte, die für mich ja schon fast, also wenn man mal ehrlich ist, wie viel der Inhalte von Schule und Studium braucht man dann wirklich irgendwann? Ne? Also klar, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, gehe jetzt ins CRM, weil ich darüber meine Bachelorarbeit, Masterarbeit geschrieben habe, dann natürlich super viel. Ne? Aber so ein Studium ist ja so breit aufgestellt, gerade bei euch ja auch, ist ja ganz logisch, dass ich nie einen Job finden werde, in dem ich alles davon brauche. Aber bei beiden Studiengängen muss ich sagen, habe ich eigentlich das meiste herausgezogen, so auf der Metaebene beim Lernen. Ne? Also Kontakte zu knüpfen, mich selber zu organisieren, wie gehe ich Projekte an. Also ich weiß noch, an der FH Münster hatten wir einige Professoren, die uns wirklich in praktische Umsetzungsthemen mitgenommen haben. Ich weiß noch, eins war, ich glaube, bei Herrn, ich weiß nicht, ob der noch da ist, Professor Arlinghaus. Ja, der ist noch, ich meine, bei ihm wäre das gewesen, der uns gesagt hat, okay, ja, jetzt baut mal ein Online-Business. So in der Art, ne? Also noch ein bisschen mehr dran, logischerweise. Aber das war so das erste Mal. Man muss auch sagen, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Ja, es ist jetzt auch schon wieder wahrscheinlich 15 Jahre her oder so. Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Abi-Jubiläum, wie ich kürzlich festgestellt habe, durch die Einladung in eine WhatsApp-Gruppe, die diesen Namen trug. Und ich so, oh mein Gott. Das heißt, das bei euch ist jetzt auch schon wieder 1000 Jahre her. Mach mal ein Online-Business, das war also, ja, also das war also sehr fortgeschritten für die Zeit damals, ne? Und da weiß ich noch, habe ich mit meiner Gruppe Konzept ausgearbeitet, richtig für, ich glaube, so ein Online-Fitnessstudio oder so wollten wir machen. Wäre wahrscheinlich in Corona sehr gut angekommen. Also irgendwie sowas speziell, glaube ich, auch für Frauen und Mütter, so die Zielgruppe. Also da ging es ja wirklich daran, wer ist die Zielgruppe? Was brauchen die? Was sind die Tools und so weiter? Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auch interessant, dass ein bisschen was davon ja auch immer nach meinem Penny übergegangen ist. Ne? Also auch Online-Programme und so weiter für eine bestimmte Zielgruppe. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und was ich aber auch gelernt habe, ist sehr viel so methodisches Vorgehen. Also nicht nur bei der Masterarbeit, sondern auch ganz generell so strukturiertes, selbstorganisiertes Arbeiten, so, ne? Und das sind ja so die Skills eigentlich fürs Leben. Also, das meine ich so ein bisschen, ne? So Inhalte, oh, kann ich jetzt noch was über CRM erzählen? Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nie wieder gebraucht. Aber so Top-Level, Selbstorganisation, Gruppenarbeiten, Teamarbeit, also das, davon habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, auf jeden Fall, ja.
Kommen wir nochmal so ein bisschen zu dem Bereich jetzt Frauen und Finanzen, also, Mindsets spielen da, glaube ich, eine wichtige Rolle. Also, ne, wie ist man groß geworden? Welche Einstellung hat man zum Geld? Gibt es bestimmte Glaubenssätze, die Frauen immer noch daran hindern, Finanzen selbst in die Hand zu nehmen? Oder was sind die häufigsten Missverständnisse? Was sind die größten Hürden?
Ja, die größten Hürden sind oder ist eigentlich eine Sache, und das ist der Selbstwert. Was ich auch erst kürzlich, also ich grabe ja auch immer noch tiefer, noch mal tiefer. Aber ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass es ein Selbstwertthema ist. Klar, also es gibt Glaubenssätze, die sind nach außen gerichtet, und es gibt aber auch Glaubenssätze über mich als Person. Das hat mir Stefanie Stahl erklärt in einem Interview, als ich sie, die sehr bekannte Psychologin ja auch. Und die hat mir das folgendermaßen erklärt, weil ich auch immer noch dahinter kommen will. Ich denke, was ist denn da? Ja, es macht doch gar keinen Sinn, so, dass die Frauen da so zögerlich sind oder es nicht machen. Weil rein rational so, willst du dein Geld verdoppeln oder willst du es nicht verdoppeln? So, ja, indem du ein bisschen was an der Börse anlegst. Also rational müsste die Entscheidung eigentlich klar sein, ne? Aber emotional ist sie das halt anscheinend überhaupt nicht. Genau, und diese Glaubenssätze. Also einmal haben wir Glaubenssätze über uns selber. Ich bin gut genug, ich kann das, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, solche Sachen. Und dann gibt es Glaubenssätze nach außen auf verschiedene Lebensbereiche. Finanzen sind Männersache. Das letzte Hemd hat keine Taschen. So, Sport ist Mord. Ja, so kann man ja auch auf verschiedene Bereiche irgendwie ansetzen. Ne? Also, wozu soll ich mich gesund ernähren? Wir sterben doch eh alle irgendwann mal. Ne? Hier die anderen Leute rauchen doch auch, die sind doch auch sind auch 90 Jahre alt geworden. So, warum soll ich das nicht auch machen? So, ne? So, das sind dann sozusagen Glaubenssätze auf einen Bereich nach außen gerichtet. Die kann ich relativ einfach verändern, ja, indem ich sage, naja, also ne, so Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern ist so ein schöner Glauben. Oder Finanzen sind Männersache, so ein typischer, schöner, weiblicher Glaubenssatz. Wo du denkst so, really? Ja, also das kann man ja umdrehen. Ne? Kann man sagen, ist das wirklich so? Ist das wirklich, wirklich, wirklich so? Und irgendwann kommt man zum Schluss, nee, eigentlich nicht. Weil meine Oma hat ihre Finanzen auch selber gemacht und ich kann meine Finanzen, habe ich die auch bis zu meiner Ehe selber gemacht. Aber jetzt auf einmal übergebe ich das an meinen Mann. So, ne? Das sind Glaubenssätze, die kann man umdrehen. Wenn wir aber noch einen Ticken tiefer gehen und das ist eigentlich der Grund, also ich sag mal, oder andersrum, um die Glaubenssätze umzukehren, muss ich mich schon damit beschäftigen. Das heißt, ich muss vorher schon mal die Entscheidung getroffen haben, ja, ich bin es wert, mich mit meinem Geld zu beschäftigen. Das heißt, es ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist es eigentlich eine Kette von verschiedenen Glaubenssätzen. Und wenn ich in mir drin nicht denke, dass ich es wert bin, Millionärin zu sein, dass ich es wert bin, im Alter gut aufgestellt zu sein, dass ich es wert bin, viel Geld zu verdienen oder genug oder viel Geld zu verdienen, dann komme ich nicht an den Punkt, dass ich mich mit meinen Glaubenssätzen auseinandersetze. Und das ist die Krux. So, also, und daran, das wird mir gerade auch immer klarer und ich finde immer noch ein anderes Puzzleteil zu diesem Gesamtgebilde. Warum machen wir Frauen das nicht? Weil wir können es ja. Wir können es ja. Ne? Und auch, ich sage es mal, meine Zielgruppe ist auch eher eine privilegierte Zielgruppe. Die verdienen gut. So, da ist jetzt nicht, naja, ich kann jetzt aber nicht noch 10 Euro im Monat sparen. Die meisten von denen könnten noch 100 Euro im Monat sparen. Alles eigentlich kein Problem. So rein rational, ja. Aber warum machen sie es dann nicht? Ne? Weil sie es selber, ja, meine These, ganz viele davon sagen, okay, ich bin es mir selber irgendwie nicht wert oder weiß ich nicht, verdiene ich das denn überhaupt? Und klar, da kommt, das ist halt Erziehung, das ist Sozialisierung, das ist Mädchen sollen eher leise sein, ja, sei doch mal mit dem zufrieden, was du hast und so weiter. Und das alles, also ich glaube nicht, es ist nicht nur eine Handvoll Glaubenssätze, sondern es ist eigentlich so dieses ganze System, wie wir sozialisiert werden und da auszubrechen und zu sagen, ah, warte mal kurz, das ist ja eigentlich totaler Humbug, was mir seit 30 Jahren erzählt wird, auch diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, naja, jetzt bin ich aber, also ich finde, alle Menschen ab 30 sollten mal irgendwie ihre Sachen auf die Reihe bekommen, ja. Da sind wir, spätestens da sind wir erwachsen und schon, ja, können wir uns mal ein bisschen reflektieren und mit sich selber auseinandersetzen. Spätestens da, oder da, ja, so als Eintrittstor, ja, macht es natürlich total Sinn, mal diese eigenen Muster wirklich zu überdenken und zu reflektieren und zu sagen, naja, also, ich weiß schon, dass Geld irgendwie, dass ich Geld zum Leben brauche und ich möchte vielleicht auch eine Familie gründen und wäre schon irgendwie gut, da mal Notgroschen zu haben oder meine Kinder auch abzusichern. Also dann kommt häufig, ja, ich habe keine Zeit. Naja, also weiß ich jetzt nicht, ja. Also irgendwie auch wieder Quatsch, ne? Weil wenn wir uns überlegen, wie wichtig dieses Thema ist, muss es einfach eine sehr, sehr hohe Priorität haben. Also wenn wir sehen, okay, meine Gesundheit hängt auch an meinen Finanzen, meine Beziehung hängt vielleicht auch an meinen Finanzen. Nicht, dass ich viel Geld habe und quasi nur schöne Sachen machen kann, aber einfach auf Augenhöhe zu sein. Ne? Das hängt einfach so, so viel damit zusammen. Und deswegen rein rational ist die Faktenlage ist ja total klar. Aber inwiefern, ja, bin ich es mir wert, mich mal bei uns im Mentoring-Programm 8 Wochen auf den Hosenboden zu setzen? Was ja nicht mal, es ist ja nicht mal ein Vollzeitstudium, es sind so 5 Stunden pro Woche, so, ja. Check mal dein Screentime, ja. Das ist bei mir übrigens genauso, ja, sicher auch. Da können wir uns alle wahrscheinlich, finden wir uns alle irgendwie drin wieder, aber es nützt ja nichts.
Ja, also, das Standard, den man so hört von Frauen, auch so mit Kindern, die sagen, ich habe da keine Zeit für, aber ja, ja. Letztens sagte unsere Finance-Professorin irgendwie, das ist wie mit dem Zahnarzt, da gehe ich auch nicht gerne hin, aber es ist meine Gesundheit, ich muss mich damit beschäftigen und so ist es auch mit Finanzen, man muss sich hinsetzen, man muss es machen. Vielleicht nochmal so ein Tipp, Natascha, wir haben jetzt ja viele Studierende, die ja noch recht jung sind oder auch junge Alumni, die jetzt gerade in den Job einsteigen. Ja. Ich frage jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, sollten die jetzt auch schon vorsorgen?
Ja und nein, also ja, im Sinne von, was dafür spricht, oder warte, ich ziehe es mal ein bisschen anders auf. In jungen Jahren hat man viele Freiheiten. Ich finde, in jungen Jahren geht es schon darum, da auch wirklich eine Balance zu finden. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, anders als man es jetzt von mir erwarten würde, ja, zu sagen, mach dein Studium, geh nebenbei arbeiten, ja, arbeite so viel, wie es irgendwie geht, spar so viel, wie es irgendwie geht. Das ist nicht die Lebensphase. Also ja, liebe Leute, klar, irgendwie jobben und so weiter ist, glaube ich, cool, ja, auch immer ein bisschen was fürs Leben zu lernen. Ich finde es auch immer sehr, ja, sehr lebensbereichernd, auch mal irgendwie gekellnert zu haben oder mal irgendwie an der Kasse gesessen zu haben, dass man mal sieht, wie das Leben so funktioniert. Das ist auch einfach Lebenserfahrung, die einen weiter schulen. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass gerade diese Jahre dafür da sind, sich auszuprobieren, zu reisen, finanzielle Fehlentscheidungen auch mal zu treffen. Also, aber vor allem auch, ja, eine gute Zeit zu haben und gute Erfahrungen sich zu gönnen. Also ich zum Beispiel bin super, super froh und bin meinen Eltern zum Beispiel auch sehr, sehr dankbar, dass sie es mir eigentlich immer irgendwie ermöglicht haben. Also seit ich 16 war, habe ich immer gearbeitet, habe mir also da auch viel selbst finanziert, aber dass sie mich ins Auslandssemester geschickt haben oder ins Schüleraustausch oder so, ne? Oder dass ich schon mal in den USA war, dass ich schon mal in Afrika war, dass ich schon mal in Asien war, also dass ich auch schon einiges irgendwie gesehen habe, dass ich ein paar ganz gute Partys mitgenommen habe, ein paar Mal auf die Schnauze geflogen bin, so, ne? Ein paar Praktika gemacht haben, die eigentlich nicht so geil waren. Will damit sagen, jetzt mit fast 40 und mit Kind, ja, sollte man schon auch irgendwie schauen, welche Phase im Leben für was sozusagen gut ist. Und ich finde, das Studium, die jungen Jahre sind auch einfach dafür da, ja, Spaß zu haben. Und ja, spart super gerne eure 50 Euro im Monat, packt ihr in irgendeinen ETF-Sparplan. In dem Alter ist es auch eigentlich egal, wo rein sozusagen, ja, weil das Risiko, come on, ja. Man hat auch so viel Zeit, man kann super hohes Risiko eigentlich eingehen. Also packt euer ein bisschen Gespartes da rein. Klar, macht natürlich schon Sinn, auch da so in diese Gewohnheit zu kommen, ne? Also in die Gewohnheit des Sparens, des Anlegens, um da den Grundstein zu legen für, wenn ich dann richtig Geld verdiene, dass es nicht rausgeht, wie es reingekommen ist, weil das nützt halt auch niemand, dass halt was hängen bleibt, dadurch, dass ich vorher schon mal mir so ein Spar-Mindset angeeignet habe, weil dann, wenn ich dann gut verdiene und das auf fruchtbarem Boden fällt, dann ist das Beste überhaupt, ne? Aber die Zeit des Geldverdienens, die kommt dann noch, das ist dann irgendwie auch gut so und ja, wenn man dann irgendwann eine Familie hat, dann kommt wieder die Phase des Geldausgebens, ja, und nicht mehr irgendwie die Abenteuerreisen machen und so weiter. Also ja, ich meine, Geld ist am Ende des Tages Geld auch nur Geld und die Zeit kommt aber nicht wieder. Von daher plädiere ich auch sehr dafür, die Studienzeit genau für das auch zu nutzen.
Mhm. Ja, klingt nach einem super Rat. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu dem persönlichen Teil. Also ich frage auch immer so ein paar persönliche Sachen in Anime-Porträts. Und ich wollte dich gerne fragen, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Hatte das irgendwas mit Geld zu tun?
Ja, ich hatte, es ist sehr, sehr lustig, weil ich bin an Weihnachten, sind wir dann oft bei meinen Eltern zu Hause und so weiter und werden nochmal so alte Fotos durchgeforstet und auch Freundschaftsbücher von meiner Schwester und von mir. Und da haben wir natürlich gegenseitig dann auch reingeschrieben und so. Und ich habe tatsächlich in das Freundschaftsbuch von meiner Schwester, da muss ich so 14, 15 gewesen sein, also bevor die Freundschaftsbücher dann einfach nicht mehr cool sind. Ich hatte drei Berufswünsche. Mein erster war Fußballprofi.
Mhm, cool.
Dann Radiomoderatorin, fand ich auch mal ganz toll. Ich habe in meinem Kinderzimmer so richtig Radiomoderatorin, also hat mir da so ein Mischpult aufgebaut und so weiter. Aber ich sag mal, das Aktuellste war da, ich habe reingeschrieben Millionärin.
Nein, sehr herrlich.
Ja, ich habe das gesehen und dachte so, what? Wow. Also welche Jugendliche bitte schreibt in das Freundschaftsbuch von der 10-jährigen Schwester, ja, was auch immer? Wer schreibt da rein Millionärin? Und vor allem auch warum? Ne? Also was dachte ich mir denn damals? Was war denn meine Assoziation damit? War das irgendwie Freiheit? War das Ruhm und Ehre? Ja, war es irgendwie, keine Ahnung. War das einfach nur Geld zu haben, um es zu haben, um es irgendwie geschafft zu haben? Also ja, kann ich mich nicht mehr so krass hineinversetzen, leider. Aber ich weiß schon, dass es so ein Aha-Moment gab. Also wie gesagt, Fußballprofi, Fußballer, nicht Fußballerin. Weil da habe ich halt irgendwann gelernt, Fußballerin gibt es eigentlich nicht im Beruf.
Okay.
Mhm. So, also ja, es gibt das Hobby.
Ja.
Das Hobby Fußballerin, aber Geld verdiene ich damit nicht.
Okay.
Damals nicht. Heute ja auch nicht so richtig. Also besser, ja, besser als vor irgendwie 30 Jahren, aber auch noch lange nicht da. Genau, und das war dann zum Beispiel auch so ein Punkt, dass ich dachte, ja, okay, dann werde ich halt auch nicht Fußballerin. Also irgendwie war dieses Geldthema schon so ein bisschen in mir drin, ja. Also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht Künstlerin geworden oder so. Und eben auch nicht. Ja, eben auch nicht Fußballprofi.
Total spannend, aber auch richtig mutig, finde ich, so als 14-Jährige so groß zu denken, finde ich irgendwie toll.
Aber ist das auch nicht auch spannend? Also anscheinend war das ja auch noch ein Punkt, wo noch nicht alle Träume zerstört wurden. Weißt du, was ich meine? Also so, ja, warum soll ich nicht Millionärin werden? Warum soll ich das jetzt hier nicht reinschreiben? Also da war noch nicht so dieses, oh, aber ich als Mädchen, ich kann das doch nicht sagen, dass ich Millionärin werden will. Und ach, aber ich habe ja noch gar keinen Plan, wie das geht. Dann kann ich das doch nicht da reinschreiben. Also so dieses Ganze, wo man sich als Erwachsene wo diese ganzen Glaubenssätze so dann immer aufgeladen hat und sie die ganze Gesellschaft so richtig rein und sagt, Natascha, bist du bescheuert, kannst du doch nicht Millionärin reinschreiben. So, ne? Wie alt bist du denn? Also kannst du auch nicht Astronautin reinschreiben. Wieso kann ich dann nicht Astronautin reinschreiben? So. Ganz, war für mich auch sehr, sehr interessant, das nochmal so zu sehen. Genau wie du sagst. Ne? Also was hängt so dahinter und wie unvoreingenommen ist man damals auch noch gerade als Mädchen ans Thema Geld rangegangen.
Ja, richtig gut. Finde ich super. Mhm. Tolle Geschichte. Ja. Jetzt machen wir mal so einen Sprung. Jetzt bist du ja auch schon Mama und da wäre so spannend für mich nochmal zu hören, wie gelingt dir das, als Unternehmerin und Mama das alles unter einen Hut zu kriegen?
Ja, mal mehr, mal weniger gut. Aber auch da, ich hatte am Anfang gesagt, so diese Akzeptanz, das war für mich einfach absoluter, ich sag mal, innerlicher Mindset-Game-Changer. Also wenn man es bis dahin nicht gelernt hat, lernt man es dann, wenn man ein Baby hat oder jetzt Kleinkind. Diese Akzeptanz ist innere Ruhe. So, und man muss sagen, ich bin jetzt auch wirklich in der absolut privilegierten Situation, einfach sagen zu können, okay, dann arbeite ich diese Woche nicht, wenn das Kind krank ist. Also, ich habe mir von vornherein, ich mag schon Prinzipien, ja, also ich mag schon Prinzipien und ich mag irgendwie, also es gibt mir irgendwie Sicherheit, solche Prinzipien auch mal für mich zu definieren. Und ich habe in der Schwangerschaft habe ich so eine Art Manifest mir geschrieben, wie ich in Zukunft jedes Familienleben gestalten möchte und wie ich auch mit meinem Kind umgehe und so weiter. Und da habe ich einfach gesagt, okay, Baby first, es geht halt einfach nicht anders. Ich war jetzt zum Beispiel auch leider nicht in der Lage, mir einfach mal Elternzeit zu nehmen, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, was ich mir auch anders gewünscht hätte. Aber so viel dazu kommt dann doch irgendwie alles anders. Genau, und deswegen hat es mir einfach sehr geholfen, da so gewisse Prinzipien für mich festzulegen, so Merksätze, die mir einfach geholfen haben in schwierigen Situationen, in super stressigen Situationen und nicht geschlafen und so weiter. Wenn es darum dann ging, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich habe eigentlich nicht die Kapazitäten, darüber nachzudenken, aber auf dem Zettel stehen meine 10 Manifestpunkte und an denen hangle ich mich entlang. Ja? Und da stand zum Beispiel auch drauf, atmen. Ja, und das hilft manchmal, einfach nur zu wissen, okay, atme, ja, also krieg wieder Sauerstoff in deinen Körper, fahr dein Nervensystem runter, ja, atmen. Und auch einfach so dieser, zu wissen, also einfach mal rauszuzoomen und mal so einen Perspektivwechsel, ne, also was ist jetzt gerade wichtiger? Ist es mein Kind wichtiger oder ist meine Arbeit wichtiger? Und ich weiß, auch da bin ich in einer privilegierten Situation, aber vielleicht können sich auch alle, auch festangestellt oder wie auch immer, Selbstständige zwischendurch diese Frage auch nochmal stellen. Also wie wichtig ist das jetzt gerade wirklich, was ich jetzt mache? Wie wichtig ist es jetzt wirklich, dass ich an diesem Meeting teilnehme, was heute stattfindet? Oder ist es auch okay, mein Input per E-Mail während des Mittagsschlafs schnell zu formulieren oder während ich mit dem Baby spazieren gehe, meinen Input irgendwie reinschicke und darum bitte das Meeting, das habe ich zum Beispiel viel gemacht, ich so, könnt ihr mir das Meeting bitte aufnehmen? Dann gucke ich es mir später nochmal an, ja, wenn irgendwie das Kind schläft oder so, gucke ich mir das an und gebe dann nochmal meinen Input. Ne? Also will sagen, vielleicht ja, erscheint es einem manchmal auswegsloser, als es eigentlich ist, ne? Und am Ende ist es dann auch wieder wirklich nur in Anführungsstrichen die Arbeit und ja, und ich weiß, es ist super stressig, ich hatte da auch super stressige Phasen, aber auch da diese Akzeptanz. Und was mir zum Beispiel auch hilft, ist, also Paradebeispiel ist ja immer, das Kind ist krank, ne? Denkt man immer, ja, geht's irgendwie noch? Kann ich zum Meeting? Ja, wird's schlafen am Mittag oder nicht? Oder wie geht's jetzt morgen weiter und so? Und da habe ich für mich eigentlich festgelegt, so, okay, lieber ein bisschen länger den Ausfallplan als zu kurz. Ne? Also wenn ich mich immer so von Stunde zu Stunde gehangelt habe und immer gesagt, dem Team gesagt habe, ja, kann sein, dass ich am Meeting um 2 Uhr teilnehmen kann, aber vielleicht auch nicht. Das war immer mehr Stress, weil ich mir mehr diesen Druck gemacht habe, dann nochmal, als zu sagen, Leute, diese Woche wird das nichts. Bitte alles verschieben, nehmt die Meetings auf, ja, schnell organisieren, zack, 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 Plan B, ja, Plan B bitte machen. Und da hilft diese Klarheit, glaube ich, ungemein für alle, als dass man immer so Salami-Taktik. Und ich weiß, ja, es funktioniert nicht immer und für alles. Und das ist jetzt auch nicht, Leute, macht das alle so. Aber vielleicht ein kleiner Denkanstoß, weil mir hat das unheimlich geholfen, zwischendurch, wie sagt man so schön, 5 gerade sein zu lassen oder 6 gerade zu lassen, wie auch immer. Weil ansonsten, ja, klar, da braucht man natürlich auch dann die Flexibilität des Arbeitgebers und so weiter, wenn man angestellt ist. Oder bei mir, ja, ich habe ja auch nicht weniger Arbeit dadurch, ne? Also alle, die nicht, ich sage jetzt mal, zu Ladensöffnungszeiten arbeiten und noch E-Mails beantworten müssen und Content aufnehmen oder was auch immer, natürlich stapelt es sich dann, aber das nützt irgendwie auch nichts. Es nützt irgendwie auch nichts. So, also ich bin auch kein Fan davon, ein krankes Kind in den Kindergarten zu geben. Also da werden sie auch nicht gesund. Und alle anderen werden auch noch krank. Und dann werden die Pädagoginnen krank. Und dann beschwert man sich, dass die Pädagogen so viel krank sind. So. Ja, kann man jetzt eine Systemdiskussion draus machen? Warum ist das eigentlich so? Ja, warum ist Kinderbetreuung in Deutschland so, ja, ich sag mal, rudimentär aufgestellt und so weiter? Aber genau. Ja, das war auf jeden Fall das, oder ist auch das, was mir immer noch hilft.
Das finde ich cool, auch ja. Mit dem Manifest. Vielleicht sollte ich das auch noch machen. Jetzt sind meine schon ein bisschen größer, aber das hilft total, so gerade in so Stresssituationen, wenn man eh so einen Druck spürt. Und genau.
Ja, genau, generell so eine Philosophie vielleicht auch für sich zu haben. So, ne? Ja. Ich meine, gerade bei mir war es ja auch das erste Kind, ist man echt so, wow. Also es ist ja, jede Situation ist ja wieder neu und man muss jedes Mal eine Entscheidung treffen, eine fundierte Entscheidung, ja. Vertrau auf deine Intuition. Welche Intuition? Ja, die Intuition kommt durch Erfahrung. So. Soll ich jetzt Fiebersaft geben oder nicht? So, Das sind so alles diese kleinen unsichtbaren Sachen, die aber so viel Headspace auch einfach nehmen. Ja, aber so ist es dann, genau.
Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, weiß gar nicht, ob das so einfach ist für dich zu beantworten. Du wirst ja immer wieder wirklich als Deutschlands erfolgreichste Finfluencerin, als Pionierin der Female Finance betitelt, gerade wieder von einem großen Finanzmagazin. Du bist ja wirklich unheimlich bekannt in Deutschland. Was ist dein Erfolgsrezept? Woran liegt das aus deiner Sicht?
Auch das habe ich selber erst erfahren vor kurzem. Was ich glaube, was es ist, in meinem Bereich. Und ich glaube, es ist einfach und schwierig zugleich. Ich glaube, es ist Authentizität. Also das wird mir immer wieder gespiegelt, dass die Leute mich als sehr, sehr authentisch wahrnehmen. Und finde ich gut, weil ist ja absolut. Auch so, ja, also ich meine, ja. Wie ich als Madame Moneybenny bin ich auch privat. Das sind meine Ansichten, das ist ja auch eine Personal Brand, die ich halt aufgebaut habe, eher aus Versehen. Das war zum Beispiel überhaupt nicht, also das habe ich jetzt nicht gedacht, so, oh, was strategisch am günstigsten, mache ich mal eine Personal Brand. Das war überhaupt nicht, also gar nicht, schon gar nicht als Frau, ja, dir glaubt ja keiner. Ja, ich glaube, also das ist das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, dass ich mich nicht verstelle, dass ich meine Meinung sage, dass ich auch mal anecke, dass ich auch mal eine andere Meinung vertrete, dass ich auch mal, wie die Leute immer so schön sagen, liebevolle Arschtritte verteile. Ja, also vielleicht ist es das, also gerade im Bereich, ja, vielleicht nicht nur unbedingt Finanzen, aber generell auch, wenn man sich weiterentwickeln möchte, ne, so Persönlichkeitsentwicklung oder so, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn einmal jemand die Wahrheit auch ins Gesicht sagt, ja, und sagt so, komm, jetzt aber Attacke. Ja, sitzt hier 30 Jahre irgendwie rumgeschludert, jetzt ist mal vorbei. Und ich glaube, das gepaart mit konstruktiven, also Hilfestellungen, Tipps und Strategien und so weiter, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ja, ich bin ja, wie gesagt, auch schon lange nicht mehr die Einzige, ne? Also so hat ja jede, die da sich jetzt genau, mit mir sozusagen in diesem Markt befindet, hat ja so doch mal eine eigene Zielgruppe, ne? Also Natascha ist jetzt anders als, keine Ahnung, Sabine, als Julia oder so, ne? Und da guckt man halt, gucken die Leute halt, wer resoniert mit mir, welche Sprache brauche ich vielleicht auch, ja, brauche ich doch noch eher ein bisschen so dieses Weichgespülte, dann ist die Person da nicht richtig bei mir. Ja, also wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages ist es eben diese Authentizität, die ja irgendwie anscheinend ansprechend ist. So, genau. Also auch abstoßen, ne? Es ist auch viel, also auch viel, also es gibt genug dieser so, auch fair enough, ne? Also das gehört dann aber auch dazu. Ja, ich bin jetzt auch nicht everybody's darling, will ich auch gar nicht sein, sondern ja, wer sich mit mir wohlfühlt, wer diese Nachrichten so braucht, wie ich sie gebe, der ist dann bei mir richtig und alle anderen dann halt nicht. Die sind ja dann woanders richtig. Also
ich finde das sehr erfrischend und auch lehrreich. Man kann richtig was mitnehmen. Also das ist doch toll, wenn man jemanden mal hat, der so ganz authentisch erzählt, einfach wie die Geschichte ist und was man lernen kann. Ist doch super.
Also ich fühle mich, also ich bin ja auch, werde ja auch viel gecoacht. Also ich mache auch viele Programme oder halt auch so Einzelcoaching und so weiter. Und also mir hilft es auch immer, genau, wenn Leute authentisch sind, wenn ich denen halt auch glauben kann, wenn sie auch eine eigene Historie so in dem Bereich haben. Ne? Also ich würde jetzt, also ich bin zum Beispiel bei einem Business Coach, der hat schon einige Unternehmen gemacht, ne, gegründet und irgendwie große Teams geführt und so weiter. Ich würde jetzt nie zu einem Unternehmer, zu einem Business Coach gehen, der sagt, ja, also ich habe jetzt hier was studiert und ich oder auch nicht, ja, und habe jetzt hier ein Buch gelesen und weiß genau, wie der Hase läuft. Ne? Also es ist natürlich auch die Kompetenz, ganz klar. Also es sind, denke ich, verschiedene Faktoren, ja.
Mhm. Was ich auch noch total spannend finde, du hast ja die größte Finanzcommunity von Frauen aufgebaut. Wie förderst du den Austausch untereinander, beziehungsweise was zeichnet deine Community aus? Ich finde, die gehen auch sehr wertschätzend miteinander um.
Ja, also da ist das Interessante, dass man da gar nicht viel machen muss.
Mhm. Okay, das also, läuft.
Mhm. Klar, wir haben Moderatoren in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, aber ich glaube, ja, vielleicht auch da wieder durch den Rahmen, den ich da gesetzt habe und durch den Rahmen, durch die Stimmung, die vielleicht auch durch die Marke oder auch durch mich getragen wird in diese Facebook-Gruppe, da gibt es wenig Ausreißer. Also am Anfang haben wir das sehr, sehr hart, also wie gesagt, am Anfang habe ich die Facebook-Gruppe ja auch moderiert, habe ich, also eigentlich, man kann sagen, so eine Null-Bullshit-Policy, ja, also werde auch nur ein krummes Wort, ich habe dir sofort rausgeschmissen. Ist vorbei. Ja, also hier werden keine Leute angegangen, hier wird nicht irgendwie gejudged, hier wird nicht irgendwie, ja, aber hätte sie doch nur ein Kind bekommen statt vier, bist selbst schuld, so, ne? Gibt es einfach nicht. Also einfach von vornherein sofort raus. Und das ist bei uns aber ganz generell so. Also das machen wir auch mit bei unseren Programmen, die wir anbieten oder speziell auch beim Mentoring-Programm. Da schauen wir uns erstmal an, wer will hier eigentlich rein. So, wir führen zwei Gespräche mit den Leuten. Und auch da gibt es eine Null-Arschloch-Policy. Ja? Also wer da irgendwie reinkommt und so ein bisschen, oh ja, das gibt es einfach nicht. Und Teil von Madame Anipenny ist eben diese Community, ein sehr, sehr großer Teil ist eben diese Bewegung. Und das ist mir auch absolut heilig. Das ist mir absolut heilig. Wer da irgendwie quer schießt, der ist halt einfach sofort raus. Und das hat, glaube ich, genau, ich glaube, das wird dann zu einem sich selbst verstärkenden System. Ne? Also dann hast du halt nur noch die Leute drin, die halt nett und freundlich miteinander umgehen. Und alle, die sich dem nicht anschließen können, die gehen raus und sagen ihren Freunden, wie scheiße wir sind. Und dann sage ich, ja bitte, bitte erzähl all deinen Freunden, wie blöd wir sind, dass die nicht auch kommen. Weil die will ich auch nicht wieder rausschmeißen. Also das ist, funktioniert schon ganz gut. Ja? Es geht ja auch darum, die Leute sozusagen fernzuhalten, die sich darauf nicht einlassen können. Das ist ja auch fair enough. Also das heißt, die Leute, die drin sind, ja, die da am richtigen Platz sind, die holen die richtigen Leute rein. Und die anderen, die nicht am richtigen Platz sind, sorgen aber auch dafür, dass die falschen Leute auch wegbleiben. Und das funktioniert sehr gut untereinander. Und wie gesagt, wir haben da eine Moderation drin. Aber das ist, glaube ich, wirklich, also wirklich einzig. Ich kenne keine andere Community, in der das so ist. Ich kenne keine andere Community von der Größe mit Hunderten, Tausenden von Frauen oder überhaupt Menschen, wo so friedlich und so wertschätzend miteinander umgegangen wird. Also das ist wirklich ja, sozusagen vielleicht die Moneypenny, bisschen Identität da mit drin.
Ihr habt ja auch so ein bisschen so ein Buddy-Konzept oder ich bin zum Beispiel bei den Working Moms in Münster aktiv und yeah. Da ist es immer irgendwie wichtig, glaube ich, dass man auch Frauen hat, die einfach auch Finanzentscheidungen treffen, also dass man nicht alleine dasteht. Ja. Könnte das nicht vielleicht auch nochmal so ein Ansatz sein, dass einfach Frauen sich gegenseitig unterstützen und dadurch dann die Investments leichter fallen, weil man einfach sich nochmal eine zweite Meinung holen kann?
Total, sowieso. Also das machen wir in unserem Programm ja auch. Also wenn sich jemand bei uns anmeldet, sowohl also im Finance First als auch im Mentoring-Programm, bekommt man eine Badine zugewiesen. Und da soll es eben genau darum gehen. Ne? Also man hat immer die große Community, wo man natürlich auch immer Fragen stellen kann und so weiter, aber eben auch vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen engere Beziehung sozusagen herzustellen zu jemandem, der halt auch wirklich ne, am gleichen Punkt steht und sich die gleichen Fragen gerade stellt. Weil also es soll natürlich dann auch auf Augenhöhe sein, sodass es beiden auch was bringt. Ja, wenn ich jetzt gerade 500.000 Euro geerbt habe und soll mich jetzt mit jemandem austauschen, eine Studierende, ja, die irgendwie noch Studienschulden hat und sagt, ja, deine Probleme hätte ich gerne, ja, dann ist das nicht, also das sind einfach zwei unterschiedliche Lebensphasen und die kommen da nicht so richtig überein. Aber ganz generell, also wir haben ja auch verschiedene Treffen deutschlandweit, wo sich die Frauen treffen und austauschen, also auch offline. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Über Finanzen mehr zu sprechen. Es kann nur helfen. Ja, wir können alle nur davon profitieren, sei es auch bei den Einnahmen. Also ja, Gehalt verhandeln. Wie hast du das gemacht als Selbstständige? Wie sind eigentlich deine Preise? Ah, okay, krass, ja, lass uns doch mal austauschen. Das ist ja alles Input, der mich am Ende bereichert, der mir hilft, der meinen Referenzrahmen außerhalb meiner eigenen Erfahrungen ja nochmal erweitert. Ich kann ja nur meine Erfahrung machen, aber ich kann ja auch von den Erfahrungen der anderen profitieren, ohne sie selber gemacht zu haben. Und da liegt, glaube ich, ganz viel Magic drin. Und dann sieht man halt auch oft, dass es allen dann doch auch immer ein bisschen ähnlich geht. Also oft denkt man ja, ich bin alleine mit dem Thema. Ja, ich bin alleine diejenige, die irgendwie in der Beziehung nicht auf Augenhöhe ist und eigentlich so richtig nicht mehr happy bin, aber ich kann mich irgendwie auch nicht trennen, glaube ich zumindest, wegen finanziellen Sachen und so weiter. Dann ist man oft so dieses so, ich bin alleine auf der Welt. Und alleine das herauszufinden und zu wissen, so bin ich ja gar nicht. Also so geht es mir auch oft mit Themen, wo ich denke, oh Gott, wo kommt das jetzt her? So, ne? Warum? Ja, keine Ahnung, warum ist das jetzt irgendwie passiert? Und dann denkt man so oft, man muss da alleine durch. Vielleicht ist das auch so eine Sozialisierung, um Hilfe fragen, ja. Also es kann wirklich nur helfen, uns zusammenzuschließen, zu netzwerken, auch kleinere Zweier-, Dreiergruppen, whatever, ja. Also in die Erfahrung zu gehen, sich selbst ja gegenseitig auch vielleicht ein bisschen gut zuzureden, zu motivieren und zu sagen, hey, komm, können wir auch zusammen, lass mal gemeinsam drauf gucken. So, also gibt auch da, es gibt überhaupt gar keinen einzigen Nachteil, sich mit anderen Frauen auszutauschen. Kein Bereich. Nur Vorteile.
Ein super Anstoß einfach nochmal. Also wenn man dir auch auf den Kanälen folgt, da kommen ja auch immer wieder Appelle, einfach tut was, beschäftigt euch damit. Das finde ich total gut. Wenn du jetzt eine Superheldin wärst und du hättest Superkräfte, wie würdest du die einsetzen, um anderen finanziell zu helfen?
Boah. Superkräfte, um anderen finanziell zu helfen. Naja, also die offensichtliche Antwort ist nicht die Lösung des Problems. Also die offensichtliche Antwort wäre jetzt, ich würde so viel Geld schaffen, dass alle genug Geld haben. Aber Geld folgt ja auch bestimmten Regeln und Geld verteilt sich. So, und also klar, es können auch also viele Probleme mit Geld geregelt werden, auf jeden Fall. Aber trotzdem braucht es meiner Meinung nach auch einfach einen bestimmten Umgang mit Geld, um halt Geld auch managen zu können, verwalten zu können, dafür zu sorgen, dass es bei mir bleibt, dass ich was spare, dass ich was investiere. Schönes Beispiel sind ja immer die Lotto-Millionäre, ne? Dann gewinnen die 2 Millionen und man alle denken, ah, super, ja, ist ja total fein raus jetzt. Wenn die aber nicht gelernt haben, wie man mit Geld umgeht. Und das ist ja dann daher kommen ja die Schlagzeilen, ne? Hat innerhalb von 2 Jahren den ganzen Lottogewinn verprasst und hat jetzt noch Schulden, so, ne? Also das sind ja so Beispiele von, dass Geld nicht immer die Lösung des Geldproblems ist, sondern da gehört noch ein gewisser Unterbau mit dazu. Also, long story short, ich glaube nicht, dass ein Geldregen für alle die Probleme lösen würde. Trotzdem würde ich sag mal, denjenigen, also für mich zum Beispiel ein großes Thema, Kinderarmut. Ja, das ist, also, why? Wie kann es das geben in Deutschland? Das geht eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Dazu stecke ich jetzt nicht tief genug drin in den Systemen und so weiter. Aber das wäre zum Beispiel etwas, was ich sofort, wie auch immer, ja, sofort lösen würde, genau wie viel bessere Unterstützung für Alleinerziehende, für Familien ganz generell. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dann ist, ich bin die Geldfee, ja, und gehe mit dem Zauberstab durch und sage, hier 1000 Euro, da 1000 Euro und so weiter. Dafür ist es dann doch noch ein bisschen struktureller. Aber da würde ich, glaube ich, ansetzen. Weil ganz ehrlich, also diejenigen, die halt irgendwie gut fünfstellig, sechsstellig verdienen oder so, die brauchen eigentlich keine Zauberfee, ne? Also denen geht's ja gut. Das ist ja total solide, ja. Also spar dein Geld, leg's an, du bist fein raus. Alles easy. Also da besteht eigentlich kein Problem, sozusagen. Von daher würde ich mich natürlich auf die fokussieren, die ja nicht so privilegiert sind und nicht so gute Einnahmen haben und vielleicht auch einfach leider Gottes in Deutschland immer noch durchs Raster fallen. Also gerade bei Kindern, ich finde, das geht einfach überhaupt nicht. Das wären so meine ersten Gedanken dazu.
Ja, genau. Toll. Ja, finde ich auch. Also weil gerade Kinder können da auch einfach nichts dafür. Die werden in eine Familie hineingeboren, ne? Und
Und auch da wieder diese Geldsorgen, diese Geldnöte. Man denkt ja immer gar nicht, was das alles noch für mentale, psychologische Auswirkungen hat. Dann sind die Eltern gestresst, die arbeiten teilweise, keine Ahnung, zwei Schichten oder was im Schichtdienst, haben logischerweise wenig Zeit für die Kids so. Sich da auch um irgendwelche emotionalen Bedürfnisse zu kümmern, dann gibt es nicht genug Geld für vernünftiges Essen. Also es ist ja nicht nur, ja, wir kriegen keine Weihnachtsgeschenke, sondern es ist ja alles, was damit zusammenhängt. Die Hobbys, die nicht stattfinden, die Ernährung, die furchtbar ist, die fehlenden Ressourcen einfach an allen Enden so. Und ich finde, an dem Beispiel sieht man einfach wieder, wie machtvoll Geld dann halt auch einfach ist und was da einfach alles noch so komplett dran ist, kann man ja noch so viel weiter denken. Also was die für ein Money-Mindset mitbekommen aus Mangel und dann, ja, genau. Also ich glaube, Kinder, die nicht gut aufgefangen werden können, nicht gut begleitet werden können, vor allem auch emotional, ist einfach sehr, 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 sehr schade und sollte eigentlich in einem Land wie Deutschland einfach, also es ist mir vollkommen schleierhaft, wie das geht. Keine Ahnung, wie das sein kann. Ich glaube, da würde ich ansetzen.
Ja, finde ich super. Du, ich habe eine letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, wenn du deinem studentischen Ich von damals noch irgendeinen Rat geben könntest, basierend auf deiner jetzigen Erfahrung, was würdest du anders machen?
Also ich glaube, was mir gut getan hat, ist zum Beispiel einen Studiengang zu wählen, der sehr breit aufgestellt ist, weil ich wusste nicht, was ich werden wollte, außer Millionärin. das fand ich ganz gut. Also ja, sich vielleicht breit aufzustellen und also um für viele Gegebenheiten gut aufgestellt zu sein, sich auch wirklich nicht so einen Stress zu machen. Also guck mal, meine Eltern, die haben einen Job gehabt, ja, 40 Jahre lang, dann sind sie in Rente gegangen. Also ich finde es auch immer, es ist ein unheimlicher Druck, der auf Jugendlichen lastet. Mit 16, 17, 18 sollst du auf einmal deine Berufswahl treffen. Und so, hä? Welche Berufe gibt's denn? Also weiß ich doch nicht. Und da so ein bisschen den Stress rauszunehmen, also die Studienzeit zu genießen, das mitzunehmen, was geht. Damit meine ich den Stoff, aber auch die Partys und irgendwie die Reisen und die gute Zeit und Leute kennenlernen und ein bisschen Blödsinn machen. Und sich da nicht so einen Stress zu machen mit der Berufswahl und auch mit irgendwelchen Abschlüssen und so weiter. Ich glaube, Studienabschlüsse und so weiter werden in Zukunft eher irrelevanter sein, weil man sich so viel selbst aneignen kann. Also man sieht ja auch die großen Unternehmen wie Google zum Beispiel, die immer eine sehr harte Policy hatten. Ja, wir nehmen hier nur Praktikanten von der und der Uni, nur mit dem und dem Degree und so weiter. Die weichen das alle gerade auf, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Also sich da nicht so einen Stress zu machen, auch mit den Noten und so weiter, da auch wieder zu hinterfragen, worum geht's jetzt eigentlich? Also haben eigentlich meine Eltern diesen Stress oder habe ich den Stress, ne? Also was mir da vielleicht auch so ein bisschen auferlegt, also da vielleicht ein bisschen keine zu reflektieren, zu positionieren. Also ich weiß, dass ich mir damals auch den Stress gemacht habe, so ja, aus einem gewissen Leistungsprinzip einfach heraus. Ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Party machen, ein bisschen mehr die Zeit genießen. Ja, also ganz ehrlich, da, wirklich, da lastet so viel Druck auf diesen Jugendlichen, irgendwie jetzt zu entscheiden und da den Schein und da dies und da jenes. Und ich meine, wenn man mal 20 Jahre weiterblickt, also sich jetzt auf einen Beruf festzulegen, zu sagen, ja, den werde ich jetzt, also wenn man den über, wenn es den in 5 Jahren noch gibt, der ist ja schön. Wenn es den in 10 Jahren noch gibt, Halleluja. Aber welche Berufe betrifft das schon? Also ich sage es mal, außer den sozialen Bereich wahrscheinlich, weil Kinder wird es immer geben und Kindergärten wird es immer geben und so weiter. Aber alles, ich sage es mal, so die typischen Bürojobs, keine Ahnung, inwiefern Rechtsanwälte in den nächsten 10 Jahren. Was ist dann eigentlich die Jobbeschreibung? Ja, ist das ChatGPT zu benutzen, ja, oder zu trainieren oder was auch immer? Also ich finde, das ist ja gerade eine Zeit sehr geprägt von Umbrüchen, die viel Unsicherheit auch mit sich bringt, aber auch super, super viele Chancen. Ich glaube, da kommt es eher darauf an, sich breiter aufzustellen, als irgendwie zu tief und alles zu sehr auf eine Karte zu setzen. Und dann ist man Top-Experte in irgendeinem Bereich und dann kommt ihnen eine KI und die ist bessere Top-Experte als du. Ja? Also deswegen da auch vielleicht mehr denn je Netzwerke schaffen, sich gute Kontakte schaffen und sich ja, breit aufstellen. Mhm. Genau. Und Lebenserfahrung sammeln, unbedingt.
Das sind super Tipps. Ganz, ganz lieben Dank, Natascha. Ich fand es echt mega spannend. Ich habe super sehr viel gerne. Auch für mich mitgenommen.
Das freut mich sehr. Ja, vielen, vielen Dank fürs Interview. Bin sehr gespannt aufs Porträt, aufs Alumni-Porträt. Das ist dann auf der Website bei euch, ne?
Genau, auf der Website, und wir würden es auch so ein bisschen Social Media noch anteasern. Ja, wir cool. sind jetzt ja auch bei TikTok seit neuestem. Also
ah, ja. Da seid ihr uns ja voraus. Man
sein
da.
Muss. Ja.
Das sind wir noch nicht.
Genau.
Ja, cool, super. Ja, ja, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin.
Ja, dir herzlichen Dank. Wow.